Hier ist WDR 3 mit dem Schulfunk für die Ferien.
Heute mit der letzten von drei Sendungen über Zeitmessung und Zeitverhältnisse in der Musik. Fließende Zeitgrenzen.
Musik wirkt, je nach ihrer Machart, in verschiedener Weise auf uns. Sie spricht uns körperlich an, das heißt, sie stimuliert uns bewegungsmäßig, so dass wir zum Beispiel unwillkürlich mit dem Fuß wippen, vor allem bei Tanz- und Marschmusik. Das erreicht die Musik nicht zuletzt über die metrische, rhythmische und periodische Zeitgliederung. Musik spricht aber auch unsere Gefühle und Vorstellungen an. Sie beeinflusst unsere seelische Befindlichkeit, unseren Geist und unsere Fantasie. In der klassischen Musik sind die verschiedenen Wirkungsweisen in der Regel ausgewogen kombiniert. Es gibt aber auch Musikformen, die die körperlichen Reflexe umgehen und direkt auf die Psyche einwirken. Solche Musik ist ametrisch und aperiodisch, das heißt, sie kennt keinen gleichmäßigen Puls, keinen Takt, keine Wiederholungen und Entsprechungen gleich langer Abschnitte. Sie orientiert sich nicht an unserer biologischen Zeiterfahrung, sondern an der Erlebniszeit, also an der Art, wie wir psychisch Zeit erfahren. Dabei gibt es ja kein festes Zeitmaß, keinen Zeittakt, denn die gleiche Zeitspanne kann uns je nach Situation und innerer Verfassung kurz oder lang vorkommen. Diese ametrische Zeitgestaltung ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir das eben gehörte Beispiel, den Anfang von Shine on You, Crazy Diamond der Gruppe Pink Floyd, als eine Art Traumzustand, als ein Schweben im imaginären Raum erleben. Zwei Beispiele aus dem Bereich der Kirchenmusik sollen den Unterschied zwischen metrischer und ametrischer Musik verdeutlichen und etwas von den historischen Hintergründen sichtbar werden lassen. Beide Beispiele beziehen sich auf den zentralen Glaubensinhalt der Auferstehung. Aus der Schöpfungsmesse von Joseph Haydn, die im Jahre 1801 entstand, hören wir einen Ausschnitt aus dem Credo. Der Text lautet: Et resurrexit tertia die secundum scripturas, Er ascendit in coelum, sedet ad dexteram patris. Auf Deutsch: Er ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters.
Musik
das frische Tempo, der lebendige Rhythmus, die schnell aufsteigenden Läufe der Streicher und das Schmettern der Trompeten wecken in uns ein Gefühl des Jubels und Triumphs. Körperlich stimuliert die Musik durch den gleichmäßigen Achtelpuls die klare Taktbindung, vor allem aber auch durch die melodischen Korrespondenzen. Bei Et Ascendit erscheint ein Motiv, das in regelmäßigen Abständen, nämlich taktweise, wiederholt wird. Die Wiederholungen werden entsprechend dem Prinzip der Paarigkeit gruppiert. Erste Zweitaktgruppe, zweite Zweitaktgruppe, diese rhythmisch-melodische Musterbildung wirkt geradezu tänzerisch. Die Freude über die Auferstehung soll sinnlich erfahrbar gemacht, sozusagen als Freudentanz nachvollzogen werden. Ermöglicht wird diese musikalische Struktur dadurch, dass der Text vielfältig wiederholt und umgruppiert wird. Ganz anders der Introitus, das Eingangslied der Ostermesse in der gregorianischen Fassung. Der gregorianische Choral ist die älteste noch lebendige Musik der Kirche. Sie hat sich in den ersten Jahrhunderten nach Christus in Anlehnung an jüdische und andere orientalische Vorbilder entwickelt und ist seit dem 10. Jahrhundert auch in schriftlichen Aufzeichnungen erhalten. Der Text des Introitus lautet Resurrexi et ad hoc tecum sum, Alleluia, posuisti super me manum tuam, Alleluia, und so weiter. Auf Deutsch: Ich bin auferstanden und immer bei dir, Alleluia. Du hast auf mich deine Hand gelegt, Alleluia. Diese Musik drückt nicht Freude und Jubel aus. Sie will uns nicht gefühlsmäßig die Auferstehungsbotschaft näher bringen. Noch viel weniger wird sie bewegungsstimulierend. Alle biogenen Elemente sind ausgeschaltet. Es gibt kein Metrum, keine rhythmischen Muster und kein Gleichmaß der Perioden. Wiederholungen oder irgendwelche melodischen Korrespondenzen sucht man vergebens. Das Stück ist ein Musterbeispiel für ametrische Musik. Die Melodie wirkt fessellos, strömend, aller irdischen Schwere und Zeitgebundenheit enthoben. Keine instrumentale oder vokale Begleitung lenkt ab von der schwebenden Leichtigkeit der horizontalen Linie, die in ihrer reichen Ornamentik an orientalische Vorbilder erinnert. Diese Musik führt Sänger und Hörer zu geistiger Konzentration auf die theologische Aussage des liturgischen Textes und zu meditativer Versenkung in dessen mystischen Gehalt. Sie hat also eine ähnliche Funktion wie der Goldgrund auf mittelalterlichen Bildern, der auch alle ablenkenden irdischen Bezüge von vornherein ausblendet und das Dargestellte in eine überweltliche Sphäre entrückt. Der Konflikt zwischen den beiden Formen der Kirchenmusik ist zu verschiedenen Zeiten immer wieder ausgebrochen. Im vorigen Jahrhundert suchte man, die Kirchenmusik Haydns und Mozarts aus der Kirche zu verbannen, da sie als zu weltlich empfunden wurde. In der jüngsten Vergangenheit, in den 60er und 70er Jahren, stritt man darüber, ob Elemente der Jazz- und Rockmusik, die ja besonders stark auf Körperreflexe zielen, Eingang in die Kirche finden dürften. Der Streit ist uralt. Zum ersten Mal wird er im Alten Testament greifbar. Als Moses mit den Gesetzestafeln vom Berg Sinai zurückkehrt, findet er sein Volk beim Tanz um das goldene Kalb vor. Voller Wut zertrümmert er die Gesetzestafeln, lässt das Kalb im Feuer verbrennen und stellt Aaron zur Rede. Das Problem, um das es hier geht, ist die unterschiedliche Gottesvorstellung. Moses vertritt den rein geistigen, unsinnlichen Gottesbegriff, einen Gott also, von dem man sich, wie es in der Bibel heißt, kein Bildnis machen soll. Aaron und die Israeliten sind während der längeren Abwesenheit des Moses auf eine Stufe zurückgefallen, auf der man sich über die sinnliche Anschauung und über körperlichen Bewegungsrausch Gott nähert. Eine Folge der rein geistigen Gottesauffassung ist es, dass die Sprache der Bibel eine Prosasprache ist und dass jede Versrhythmik, die ja auf den Tanz zurückgeht, vermieden wird. Die liturgische Sprache der frühen Kirche ist ebenfalls Prosa. Aus dieser Prosasprache entwickelte sich folgerichtig die musikalische Prosamelodik des gregorianischen Chorals. Wie die metrische Musik aus dem Tanz und in Analogie zu anderen rhythmischen Bewegungsformen entstanden ist, so hat die ametrische Musik ihren Ursprung im rhythmisch freien Sprechen, denn Sprache und Musik müssen wir uns ursprünglich als untrennbare Einheit vorstellen. Eine enge Verbindung zum Sprechen zeigt der Mittelteil des Introitus, der keine Ornamente, man sagt auch Melismen, aufweist wie die beiden Rahmenteile, sondern überwiegend syllabisch vorgetragen wird. Jede Silbe erhält einen Ton. Da es gesungene Psalmverse sind, spricht man von Psalmodie. Es handelt sich dabei um einen rezitierenden Gesang, der über weite Strecken auf einer Tonhöhe, auf dem sogenannten Rezitationston, verharrt. Lediglich am Anfang, in der Mitte und am Schluss eines jeden Verses bildet er melodische Floskeln aus, die auch kleine Melismen enthalten. Dieses Melodiemodell wird nun bei jedem Vers wiederholt. Trotz der Wiederholungen entsteht aber keine periodisch gleichmäßig gegliederte Musik, weil die Verse, wie in der Prosa üblich, unterschiedlich lang sind. In der grundständigen Folklore der europäischen Randgebiete findet man noch heute Reste einer unmittelbar sprachgeborenen Musik. In einer Totenklage aus Ungarn, die wir gleich hören werden, erscheint die Musik als eine affektiv überhöhte Form des Sprechens. Die Grenzen zwischen gesungenen Tönen und gesprochenen Lauten zerfließen an manchen Stellen. Die Melodie ist ähnlich aufgebaut wie bei der Psalmodie. Die einzelnen Sätze werden nach dem gleichen Melodiemodell gesungen, das allerdings, anders als bei der streng rituellen gregorianischen Psalmodie, impulsiver gestaltet und improvisatorisch verändert wird. Die Melodierichtung ist, wie bei alten Formen der Folklore üblich, fallend. Das Beispiel stammt aus einer Gegend, wo der Brauch der Totenklage heute noch lebendig ist. Eine Frau klagt um ihren 1944 gefallenen Mann. Sie spricht ihn an, erzählt ihm das Leid, das sie in den 15 Jahren seit seinem Tod erlitten hat, und fleht ihn an, zurückzukommen. Es handelt sich um ein persönliches Dokument, das natürlich eigentlich nicht dazu bestimmt ist, von uns wie ein Vortragsstück gehört zu werden.
Io la che mi torso. Nel vanilla alla gente che tava fatto sotto paura. Io ho morto se ne tira un parvo voglio. Nicciana che mi scenchi, gioco su tre stai. Io ho rosa la che, poi conosco di un migna che. Non c'è male, ogni dete, mi conosco uno. La che mi occhi ci torcio. Io non so, lo di arme che hai detto stessa, ma vogliamo un nostro rudo.
Auch bei diesem Beispiel gibt es kein Metrum, kein einheitliches Tempo, keine rhythmischen Korrespondenzen. Die Sängerin lässt ihrem Gefühl freien Lauf und zwängt es nicht in feste Zeitgrenzen. Sprachgezeugte Melodik gibt es auch in der abendländischen Kunstmusik. Als um 1600 die Oper entstand, bemühte man sich, die antike Einheit von Sprechen und Singen wiederherzustellen. Daraus entwickelte sich die Form des Rezitativs, des Sprechgesangs. Außer in die Oper fand das Rezitativ auch Eingang in Formen wie die Kantate und das Oratorium. Das lateinische Wort recitare heißt vortragen, deklamieren. Das Rezitativ versucht, die sprachliche Deklamation musikalisch nachzuzeichnen. Die unterschiedliche Dauer der Sprachlaute wird in entsprechenden Notenwerten fixiert, die unterschiedliche Sprechhöhe der Laute in eine entsprechende Tonhöhenlinie übertragen. Den sprachlichen Zäsuren entsprechen musikalische Pausen. In Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion, der Vertonung der Leidensgeschichte nach dem Evangelisten Matthäus, werden alle erzählenden Texte des Evangeliums als Rezitativ vertont. Wir hören das Rezitativ Nummer 67.
Und da sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht Schädelstadt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da er schmeckete, wollte er's nicht trinken.
Wenn man die Gesangspartie in einen gesprochenen Text zurückverwandelt, wird der Zusammenhang zwischen Textdeklamation und Gesangslinie deutlich. Und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken.
Und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken.
In der Melodik des Rezitativs gibt es keine melodischen oder rhythmischen Korrespondenzen. Es handelt sich um reine musikalische Prosa. In der Partitur werden solche Rezitative zwar im Takt und mit den üblichen Notenwerten notiert, aber nach allem, was wir aus Äußerungen der Zeitgenossen wissen, sollen sie eben nicht im Takt gesungen werden, sondern einer Rede ähnlicher sein als einem wirklichen Gesang. Im vorigen Jahrhundert beginnt auch in anderen Formen der Kunstmusik eine Hinwendung zu Prosaelementen. Die klare, auf einfachen harmonischen Zahlenverhältnissen beruhende Korrespondenzmelodik, der paarige Aufbau der Phrasen, Halbsätze und Perioden, wie wir sie in der klassischen Musik vorfinden, wird von Richard Wagner abfällig als Quadratur der Tonsatzkonstruktion bezeichnet. Musik wird nun als Ausdruckskunst verstanden, als ein Versinnlichen seelischer Bewegungen in Tönen. Solche psychischen Ausdrucksbewegungen sind aber irrational, unendlich, nicht berechenbar und sie lassen sich nicht in ein starres Zeitkorsett zwängen. In dieser romantischen Tradition steht auch noch Arnold Schönberg, der den Begriff musikalische Prosa ausdrücklich für seine Musik in Anspruch nimmt. Das Thema seiner 1926 entstandenen Variationen für Orchester Opus 31 zeigt eine freie, unregelmäßige Deklamation wie ein gesprochenes Satzgefüge. Allerdings, wenn man genau hinhört, bemerkt man, dass bei aller Unregelmäßigkeit in der Länge der einzelnen Glieder der Melodie und bei allem Fehlen wörtlicher Wiederholungen dennoch zahlreiche melodische und rhythmische Entsprechungen vorhanden sind, ja, dass alle einzelnen Phrasen Variationen eines Grundgedankens sind. Die erste zweitaktige Phrase wird wiederholt, aber in veränderter und zeitlich geraffter Form. Die folgende dritte Phrase ist der ersten in der rhythmischen Struktur wieder ähnlicher. In seiner eigenen Analyse des Stückes bezeichnet Schönberg diese drei ersten Phrasen als Vordersatz. Die, wenn auch nie genauen, Entsprechungen und die Verwendung der Begriffe Phrase und Periode durch Schönberg zeigen, dass bei Schönbergs Prosamelodik als Hintergrund immer noch das klassische Zeitgliederungssystem wirksam ist. Die bisher gehörten Beispiele für ametrische Musik haben alle die frei und ungemessen strömende Tonbewegung gemeinsam. Gleichwohl sind sie nicht ungegliedert, sondern wie ein Prosatext unregelmäßig gegliedert. Der menschliche Atem erlaubt keine unendliche Tonbewegung. Eine nahezu vollständige Eliminierung von Gliederungsmomenten und damit eine weitgehende Aufhebung des Zeitgefühls begegnet uns erst in der neuen Musik. 1960 komponierte der polnische Komponist Penderecki sein bekanntes Werk Drenos, das ist ein Klagelied auf die Opfer von Hiroshima. Der Anfang des Stückes lässt die einzelnen Streichergruppen in Clustern, das heißt in dichten Tonzusammenballungen, nacheinander einsetzen. Die extrem hohen Cluster wirken wie schrille Aufschreie, sie gefrieren zu einer Klangfläche, die nach einiger Zeit langsam in sich zusammenfällt. Die Zeit scheint stillzustehen. Bewegung findet nur noch im Innern der Klangfläche statt. Diese Musik hat keine Sprachähnlichkeit mehr. Sie artikuliert sich nicht mehr in fassbaren Gliedern. Sie prägt keine Zeitgestalt mehr aus.
Fließende Zeitgrenzen hieß die letzte von drei Sendungen über Zeitmessung und Zeitverhältnisse in der Musik. Damit ist der Schulfunk für die Ferien in WDR 3 für heute beendet. Wir melden uns wieder morgen früh um 11.05 Uhr. Hinweise auf unsere Sendungen finden Sie im WDR-Videotext auf Tafel 500.